Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Guten Abend. Wie die rechte Szene die Covid-19-Krise für ihre Zwecke nutzt, das konnte man bei der gestrigen Corona-Demonstration in Berlin erleben. Die ZDF-Journalistin Dunja Hayali war dort mit ihrer Kamera unterwegs und hat das Material heute bei Instagram veröffentlicht. Was sich in diesen Aufnahmen zeigt, fragen wir zu Beginn unseres Fazits. Danach sind wir bei den Salzburger Festspielen, der Uraufführung von Peter Handkes Text über den jungen Tschechen Zdeněk Adamec, der sich 2003 in Prag selbst verbrannt hat. Und wir sind bei der zweiten oberen Premiere dieser Saison. Cosi von Tutte am Pult, die gefeierte Dirigentin Joanna Malwitz. Es ist die Stärke der ZDF-Journalistin Dunja Hayali, immer sehr genau hinzuschauen, und zwar ganz aus der Nähe. Deshalb war sie auch gestern bei der Corona-Demo in Berlin. Skandiert von Lügenpresse, Chören, bewegt sie sich langsam durch die Menge, versucht zu verstehen, wer dort gegen was demonstriert. Sie wird beschimpft und von Menschen ohne Maske bedrängt, bis ihr eigenes Security-Team rät, den Dreh abzubrechen.
Also du kannst mich in einer Reportage dich auf den Wachdienst berufen, auf unsere Empfehlung. Nicht, dass du das selber gemacht.
So, und wir brechen jetzt ab, weil
das wäre eskaliert.
So, das sagt jetzt der Sicherheitsmann. Wir sind ja nicht ohne Security hier. Abbruch des Drehs, zu gefährlich. Alter Schwede, das ist Deutschland 2020.
Dunja Hayali hat ihr Filmmaterial heute ins Netz gestellt, privat bei Instagram. Am Ende zieht sie dieses Fazit.
Also wenn man fragt, ist es auch falsch. Wenn man nachfragt, ist es auch falsch. Wenn man nichts sagt, ist es auch falsch. Wenn man widerspricht, ist es auch falsch. Wenn man seine eigene Meinung sagt, ist es auch falsch. Also es ist ein bisschen absurd. Es ist eine gefährliche Melange, die sich hier auf der Straße zusammenfindet.
Und diese gefährliche Melange wollen wir uns jetzt genauer anschauen mit Johannes Hilje. Er ist Politik- und Kommunikationsberater. Zuletzt ist von ihm das Buch Propaganda 4.0 erschienen, wie rechte Populisten Politik machen. Guten Abend, Herr Hilje.
Guten Abend, Frau Bürger.
Was lässt sich anhand des Videos von Dunja Hayali verstehen über die Gemengelage bei der gestrigen Corona-Demo in Berlin?
Ja, erstmal können wir daran sehen, dass ein aggressiver Anti-Medien-Populismus oder genauer gesagt eine Anti-Journalismus-Einstellung ja auch zu einem einenden Merkmal dieser Demonstranten gehört. Und wenn man glaubt, dass die Medien systematisch lügen und von der Regierung gesteuert werden, so wie das ja viele Demonstrierende da Dunja Hayali in die Kamera gesprochen haben, dann ist man eben auch empfänglich für sogenannte Alternativ- oder Gegenmedien, wo ja in letzter Zeit sehr viel Desinformation auch zur Corona-Pandemie gestreut worden. Also das greift ineinander, dieses Ablehnen der klassischen Qualitätsmedien, journalistischer Medien und dem Glauben, dass die Corona-Pandemie im Grunde nur eine Erfindung und eine große Verschwörung sei.
Gibt es noch einen anderen gemeinsamen Nenner?
Naja, also die Medien sind für viele dieser Demonstrierenden ja Teil eines Elitensystems, was sie grundsätzlich ablehnen. Also zu diesem Establishment gehören nicht nur die Medien, sondern eben auch die Politik sehr pauschal. Auch wirtschaftliche Eliten, Bill Gates wird immer wieder genannt, auch wissenschaftliche Eliten im Grunde, also führende Wissenschaftler, die dann auch die Regierung beraten oder in den traditionellen Medien immer wieder vorkommen, gehören zu dieser Elite. Also es ist eine manifeste Anti-Establishment-Einstellung, die wir hier als kleinen gemeinsamen Nenner dieser insgesamt sehr heterogenen Bewegung sehen.
In Nachrichtensendungen war gestern von einer bunten Mischung der Demonstrierenden die Rede, aber offenkundig waren da ja auch jede Menge Rechtsextremisten unterwegs.
Ja, das ist ganz offensichtlich und diesen Vorwurf muss sich auch jeder einzelne Demonstrierende machen lassen, dass man natürlich dafür verantwortlich ist, mit wem man da demonstriert. Und das waren zu einem wirklich beträchtlichen Teil eben auch organisierte Rechtsextremisten, nicht nur von den einschlägigen Parteien wie der NPD, sondern auch von eben rechtsextremistischen Medien wie dem Compact-Magazin, was mittlerweile ja auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und wir sehen eben, dass so eine Krise wie die Corona-Pandemie ein Gelegenheitsfenster ist für Extremisten. Gelegenheitsfenster deshalb, weil es natürlich eine gewisse Verunsicherung gibt in der Gesellschaft. Das ist neu, dieses Virus. Selbst die Politik musste manchmal ihre Meinung revidieren. Das sorgt für Verunsicherung, übrigens auch nicht nur gesundheitliche Verunsicherung, sondern auch nachvollziehbarerweise bei Menschen ökonomische Verunsicherung. Und so etwas ist immer ein Gelegenheitsfenster für Extremisten. Und die nutzen das jetzt aus, um ihre Thesen, die sie auch schon vorher vertreten haben, auf diese Corona-Thematik draufzusetzen.
Interessant war ja auch, Hayali wollte die Demonstrierenden filmen, sie wollte sie interviewen, sie hat sie interviewt. Aber im Gegenzug haben all diese Leute ihre Handykameras auf sie gerichtet.
Genau, und das ist ein ganz zentrales Element dieses Antimedienpopulismus, dass man im Grunde eine Gegenöffentlichkeit bilden möchte, indem man selber zum Reporter wird und dann eben diese Videos, die da gefilmt werden, auch seinen Freunden verschickt, ins Netz stellt und so weiter. Also das ist ein wirklich zentrales Merkmal dieser Bewegung, eine Gegenöffentlichkeit bilden, weil man ja eben nicht dem glauben kann, was die Qualitätsmedien verbreiten, muss man eben selber eigene mediale Inhalte schaffen. Und ganz interessant, neben dieser Medienöffentlichkeit noch ein anderes Charakteristikum, eine Gegenwissenschaft. Dunja Hayali wurde ja am Ende ihres Beitrags, beziehungsweise als sie abbrechen musste dann, auch noch eine Studie in die Hand gedrückt, wo dann angeblich die wahren Fakten zur Corona-Pandemie drinstehen. Und es wird ja auch immer dieser Wolfgang Bodak, ein Arzt, zitiert. Also man bezieht sich ja durchaus auch auf wissenschaftliche Akteure, das sind Randfiguren und die vertreten sehr abseitige Position in der Wissenschaft. Aber man beruft sich hier auf so etwas wie eine Gegenwissenschaft. Und das gehört auch noch dazu, zu dieser Gegenöffentlichkeit.
Ja, und es hatte aber auch, fand ich, was Voyeuristisches, was Bedrohliches. Also man hört diese Lügenpresse-Chöre, die wirklich immer lauter und intensiver wurden und spürt, dass die Situation zunehmend bedrohlich wird. Und dann filmen die Leute das, als wollten sie dabei sein, wenn jetzt gleich richtig was passiert.
Ja, diese aggressive Stimmung, die ist tatsächlich wirklich besorgniserregend. Und im Grunde bilden meines Erachtens diese Menschen da auf der Straße gestern auch genau das ab, was viele Extremisten wollen, nämlich eine extreme und aggressive Polarisierung in der Gesellschaft, dass man gar nicht mehr auf das Argument des Gegenübers eingeht, sondern den Gegenüber eigentlich nur noch delegitimiert und beschimpft. Wie mit Lügenpresse oder im Netz hat Dunja Hayali ja anschließend auch noch viel schlimmere Beschimpfungen ernten müssen. Das ist tatsächlich Teil der Strategie dann von Extremisten, die Stimmung so hochkochen zu lassen. Und da müssen alle anderen gesellschaftlichen Kräfte entgegenwirken. Wir können uns so eine aggressive Stimmung in einer Demokratie nicht wünschen. Die führt nicht zu einem demokratischen Miteinander und einem friedlichen Miteinander. Also da ist tatsächlich vieles zu tun in der Gesellschaft.
Dieser Aggressivität setzt Sie ja Ihre extrem ruhig bleibenden Fragen entgegen. Hat sie denn irgendeine Antwort bekommen, mit der man was anfangen konnte?
Nein, das glaube ich nicht. Also um es mal ganz ehrlich zu sagen, zumindest habe ich in dem Video keine Antworten gefunden, mit denen man wirklich was machen kann. Also man findet die Antworten bei den Menschen, die man eben auch auf solchen propagandistischen Desinformationsmedien wie Compact oder PI News oder KenFM zu hören bekommt. Die Menschen scheinen das wirklich aufzusaugen, was da geredet wird, und dann wiederzugeben. Da war ja von einer verschleppten Insolvenz der Bundesregierung die Rede. Und das sind eben genau die Thesen, die man auch in diesen Alternativmedien findet. Deswegen hat mich das nicht überrascht, was die Menschen da gesagt haben. Das beschäftigt mich nun leider schon eine ganz schön lange Zeit. Es ist das, was sie eben dort lesen, wo sie vermeintliche Informationen herbeziehen.
Der Deutsche Presserat hat es heute absolut inakzeptabel genannt, dass Journalisten ihre Arbeit nicht machen können, weil sie beschimpft und bedroht werden. Ja, mal schauen, was aus dem Material jetzt wird von Dunja Hayali, ob das auch im ZDF gezeigt wird am Donnerstag in ihrer nächsten Sendung. Sie selbst sagt ja am Ende des Videos, wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen als Presse. Alles in allem, würden Sie sagen, der Versuch auf dieser Corona-Demo, Leute zu interviewen, die Gemengelage zu zeigen, war sinnvoll und richtig?
Man muss da hingehen als Journalistin, als Journalist, als Medium. Man muss berichten, aber man darf nicht befördern. Also ganz wichtig ist die Einordnung des Ganzen. Und das hat Dunja Hayali letztendlich, finde ich, in ihrem Video dann ganz gut hinbekommen. Das war ja kein kurzer 2-Minuten-Bericht, so wie wir es dann oft in Nachrichten sehen, wo dann die Einordnung meines Erachtens sehr oft sehr zu kurz kommt. Sondern sie hat Nachfragen gestellt, sie hat eben ihre Fakten wo ich auch sagen würde, die richtigen Fakten den Menschen entgegengestellt, sodass eine Einordnung stattgefunden hat. Und mit den Menschen reden, das Gespräch nicht abbrechen, solange sie nicht eindeutig extremistische Aussagen tätigen, das halte ich grundsätzlich für einen richtigen Weg. Und da muss man Dunja Hayali auch erstmal wirklich für loben und den Hut davor ziehen, dass sie das gemacht hat gestern. Das ist guter Journalismus, was sie gemacht hat.
Andere Töne kamen aus der Politik. Die SPD-Chefin Saskia Esken hat die Demonstrierenden heute bei Twitter Covidioten genannt. Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche hat von Irren gesprochen, die auf die Straße gegangen sind. Halten Sie dieses Vokabular für angebracht?
Nein, in keinster Weise. Also Beschimpfungen wie Covidioten oder auch Deppenparade, habe ich gestern gehört, das sind Ausdruck einer großen Hilflosigkeit der Politik, im Übrigen aber auch der Mehrheitsgesellschaft insgesamt. Und letztendlich muss man sich bewusst machen, was das für einen Effekt auf diese Demonstrierenden hat. Wir wissen aus der Soziologie, dass wenn Gruppen von außen angegriffen werden, dann stärkt sich der Zusammenhalt nach innen. Das ist, glaube ich, dann sozusagen der nicht intendierte Negativeffekt, den dann solche Beschimpfungen von außen haben, dass sich die Reihen bei diesen Demonstrierenden schließen. Wir haben es eben mit vielen populistischen Elementen zu tun und eben auch sehr vielen rechtspopulistischen Elementen, das habe ich vorhin schon gesagt. Und die tragen sich auch immer ganz stark von einer Identitätspolitik. Wir gegen die, das wahre Volk gegen die bösen Eliten, die Medien, die Politik und so weiter. Und wenn dann die Politik auch noch mit Beschimpfungen reagiert, dann stärkt sich natürlich nur diese Gruppenidentität von dem hintergangenen und betrogenen Volk. Also das ist kontraproduktiv.
Sagt Johannes Hillier, Politik- und Kommunikationsberater. Propaganda 4.0 heißt sein letztes Buch, wie rechte Populisten Politik machen. Heute Abend war er bei Fazit im Gespräch. Ich danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen auch herzlich. Tschüss.
Gestern Abend haben wir hier in Fazit über die Eröffnung der Salzburger Festspiele berichtet, auch darüber, wie Corona den Betrieb verändert. Heute gehen wir gleich direkt zu den zwei Premieren des Abends, zu Christoph Lois Inszenierung von Mozarts Oper Così fan tutte und zuerst zur Uraufführung von Peter Handkes Text Zdeněk Adamec im Salzburger Landestheater. Die Regisseurin Friederike Heller ist bereits Handke erfahren. Diesmal lässt sie Personen auftreten, die fragen, warum sich der 18-jährige Zdeněk Adamec 2003 in Prag selbst verbrannt hat.
Was hat er sich wohl davon versprochen, der Zdeněk, mit seiner Selbstverbrennung gegen den Zustand der aktuellen Welt? Ein Fanal für nichts und wieder nichts, jedenfalls für nichts Bestimmtes. Dagegen seine Vorgänger auf dem Wenzelsplatz, ein Vierteljahrhundert früher, Jan Palach und der andere Jan. Die hatten so vor den Augen der Welt von sich aus dramatisch zu sterben, doch einen gründlichen Grund, nachzulesen für alle Zeit in allen einschlägigen Geschichtsbüchern oder nicht.
Peter Handkes Geschichtsbefragung, heute Abend uraufgeführt bei den Salzburger Festspielen. Der Theaterkritiker Christoph Leibold war dabei. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, ist dieser Text vor allem eine Geschichtsbefragung?
Ja, es ist eine Befragung, eine Infragestellung, wie wir das kennen oft von Handke. Also da werden ja oft Dinge zur Diskussion gestellt und dann gleich wieder in Zweifel gezogen. Hier geht es darum, sich einen Reim drauf zu machen, was eben hinter diesem Selbstmord steht, der ja Bezug nimmt, es klang an im O-Ton, auf einen Selbstmord auch eines Landsmanns von Zdeněk Adamec, der sich aus Protest damals gegen den Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes auf dem Wenzelsplatz in Prag verbrannt hat. Jetzt bei Adamec war es praktisch ein Protest gegen den Vormarsch des Kapitalismus und der wurde dafür verrückt erklärt. Und Handkes Stück ist auch sowas wie eine Rehabilitierung. Also er sympathisiert mit diesem radikalen Gestus, auch mit dem Weltekel, der dahinter steckt. Gleichzeitig ist es auch eine Feier des Lebens und der Schönheit desselben. Es gibt da so viele Handke-typische Sätze. Der sagt, wenn ich einen Apfel schäle, dann weiß ich, ich lebe auf dem besten aller Planeten. Also Handke bewegt sich wieder mal in Widersprüchen. Dieses Befragen, dieses gegenseitige, wechselseitige Infragestellen, das ist aber hier so ein bisschen handgeübliche Routine. Also die Widersprüche, habe ich das Gefühl, die heben sich eher auf, als dass Gegensätze krass aufeinanderprallen. Also für mich ist es, in Bayern würde man sagen, ein gewohnheitsmäßiges Granteln von Handke. Und man spürt nicht so eine echte Wut der Verzweiflung aus dem Ganzen heraus.
Entsteht dadurch denn ein Bild, ein Psychogramm von Stanyak Adametz?
Es ist ein Bild durch Zuschreibungen und da die von verschiedenen Stimmen kommen, diese Zuschreibungen, ist es ein widersprüchliches Bild, ein Psychogramm in Widersprüchen, wenn Sie so wollen. Er wird zur Projektionsfläche für verschiedene Mutmaßungen bezüglich seines Handelns. Er wird verklärt, er wird erklärt, er wird auch verrätselt, er wird diskreditiert. Es geht eben um die Widersprüche und um die Wut auf die Welt und auch um die Frage, wie das zusammengeht, gleichzeitig mit einer Freude am Leben, einer Lebenszugewandtheit. Das ist was sicher auch Handke sehr gemäß ist, wo er eben sympathisiert mit der Figur. Und wenn man sich es aber genau betrachtet, vielleicht ist das auch gar kein so ein starker Widerspruch, weil natürlich die Verzweiflung über die Welt ist ja vielleicht gerade deshalb so groß, weil man eben auch weiß, wie schön sie sein könnte.
Der Literaturnobelpreisträger Handke nennt diesen Text eine Szene. Was macht jetzt Friederike Heller mit diesem Text? Wie setzt sie das szenisch um?
Man muss vielleicht kurz erklären, es gibt ja keine Dialoge, es ist aber auch keine Textfläche wie bei Elfriede Jelinek, sondern es sind so Blöcke von Repliken, mal kurz, mal lang, getrennt durch Anführungszeichen. Also weiß man, okay, jetzt käme ein Sprecherwechsel, aber es sind keine Figuren benannt. Und Friederike Heller verteilt das auf 7 Schauspielerinnen und Schauspieler, also 3 Frauen, 4 Männer, verschiedenen Alters, auch kulturell so ein bisschen divers. Aber das macht natürlich noch keine Szene. Das ist auch leider das Stück szenisches Graubrot. Also es fehlt komplett ein Spielanlass, den müsste die Regie finden. Und Friederike Heller hat die Darsteller und Darstellerinnen ausgesetzt, so zwischen spalierartigen Bögen, ist ein bisschen wie Laubengänge in Parks oder Kurgärten, nur dass an diesen Gestängen kein Grün hochwuchert. Und das ist irgendwie symptomatisch. Also kein szenischer Wildwuchs, eher eine sehr dürre Angelegenheit. Also eine oder einer spricht und die anderen hören zu. Ab und zu gibt es ein bisschen Aktionismus. Also wenn mal von Tanz die Rede ist, dann machen 2 vielleicht mal ein paar Tanzschritte, aber das war es dann schon. Man hat so das Gefühl, das Ensemble tappt ein bisschen verloren auf der Bühne herum. Wenn sie einen dabei in ein verwirrtes Textdickicht reinführen würden, dann könnte das ja ganz spannend sein. Aber so hat man das Gefühl, die sind einfach nur so ein bisschen desorientiert, weil sie selber nicht wirklich wissen, was sie da zu spielen haben.
Also die entwickeln auch keine eigenen Charaktere?
Nee, also Friederike Heller und ihre Dramaturgin haben versucht, so diese Textblöcke praktisch aufzuteilen, so dass jeder eine Figur draus hat. Also Dinge, die ähnlich gelagert sind, inhaltlich einer Person zu geben. Das klappt manchmal so leidlich. Also Eva Löbau zum Beispiel, die ist so die Person, die immer die faktenorientierte Analyse von Stanyak Adametz ins Spiel bringt. Oder Hans Zischler, der ist mehr so märchenonkelhaft raunend, wenn er von den Kreuzfahrerahnen des Titelhelden spricht. Bei anderen bleibt das sehr schwammig, für was die jetzt stehen. Und man merkt es auch, dass die schlingern, weil dann wird oft deklamiert oder wenn man das Gefühl hat, jetzt müsste es bedeutungsvoll sein, dann redet man mit Emphase oder mit Pathos. Es herrscht leider auch oft ein sehr, sehr, für meine Begriffe, altmodischer, deklamatorischer Ton. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass Handke jetzt auch durch den Nobelpreis so weit fortgeschritten ist in der Klassikerwerdung, dass man meint, man müsse ihn sehr ehrfürchtig behandeln. Und das ist was, was diesem Text, der nicht allzu gut ist, nicht so wahnsinnig gut tut.
Kurz noch zum Schluss, er war heute Abend ja wohl selbst da. Angekündigt war auch eine Demonstration der Mütter von Srebrenica. Haben Sie davon was mitbekommen?
Also von Demo keine Spur, weder davor noch danach. Handke selber kam am Schluss auf die Bühne beim Schlussapplaus, um sich zu verbeugen, hat sehr linkisch Friederike Heller und ein paar Darstellern so getätschelt. Man wusste nicht, ist es ein liebevolles Tätscheln oder so eine schalkhaft angedeutete Ohrfeige. Na du Schlimme, was hast du aus meinem Text gemacht? Aber er war sehr freundlich, erntete auch freundlichen, höflichen Applaus. Aber die Aufregung außenrum blieb aus, aber für mich die eigentliche Enttäuschung war, dass auch das, was auf der Bühne zu sehen war, alles andere als aufregend war.
Christoph Leibold über die Uraufführung von Peter Handkes Abend heute bei den Salzburger Festspielen. Besten Dank. Und wir bleiben in Salzburg, wechseln aber das Genre und switchen rüber zu Mozart. Erstaunlich, dass es in diesem Jahr überhaupt eine Opernneuinszenierung gibt in Salzburg. Der Regisseur Christoph Loy hat sich Così fan tutte vorgenommen. Die musikalische Leitung hat die Dirigentin Joanna Malwitz. Die Besetzung ist hochkarätig.
Oh.
Mozarts Così fan tutte. Die Dirigentin Joanna Malwitz und der Regisseur Christoph Loy mussten das Werk etwas eindampfen, aber sagt der Intendant, es sei trotzdem kein Covid fan tutte geworden. Jörn Florian Fuchs war bei der Premiere. Hallo, guten Abend in Salzburg.
Guten Abend, hallo.
Christoph Loy musste diesmal in Rekordzeit arbeiten. Wie straff ist seine Inszenierung denn geworden?
Auch eigentlich so straff wie diese Fassung, die dann doch nicht so kurz ist. Die dauert nicht ganz 2,5 Stunden ohne Pause. Wenn man das mit Pause spielt, ist man so bei 3,5 bis 3 Viertelstunden etwa. Und es gab im Vorfeld ja einige Diskussionen, auch Kritik. Johann Holländer, der inzwischen 85-jährige ehemalige Wiener Staatsoperndirektor, hat im Fernsehen vor ein paar Tagen gesagt, Salzburg hat nur eine einzige Opernpremiere, nämlich Elektra, weil diese Così fan tutte ist ja eine Mogelpackung. Das ist völlig falsch. Das Stück ist so auf den Punkt gebracht und komprimiert, dass man ja ein oder zwei Arien, vielleicht eine Despina-Arie für die Insider jetzt vermisst, aber ansonsten flutscht das wirklich ideal durch.
Was bringt er denn szenisch auf den Punkt?
Er macht das, was er ein bisschen auch schon in Frankfurt vor vielen Jahren gemacht hat, damals allerdings, wenn ich mich recht erinnere, ungekürzt, entsprechend viel länger, nämlich die totale Reduktion, um den Gefühlen eben freien Lauf zu lassen. Wir haben ein großes Bühnenbild in Form einer großen weißen Wand mit zwei Türen, links und rechts. Später wird sich dann die Bühne teilen, es geht langsam auseinander, man sieht dann einen großen Baum, am Schluss geht die Bühne wieder zusammen und der Baum ist verschwunden. Mehr ist an diesem Abend vom Bühnenbild her nicht geboten. Es ist meistens auch eine Schwarz-Weiß-Optik, in dem das Ganze gehalten ist, bis auf die beiden Herren, als sie sich dann eben verkleiden, da kommen sie dann in recht bunten Kostümen. Das ist übrigens auch schon ein wichtiger Punkt. Es ist ja immer das zentrale Problem. Zwei Herren, die zwei Damen an der Nase herumführen, ein älterer Herr sagt eben in diesem Fall, das ist der Don Alfonso, sagt eben, es ist eine Wette, die Treue dieser Frauen zu testen. Und dann sagt man immer, ja, aber ist das wirklich so, dass die Frauen ihre Männer nicht mehr erkennen? Das ist eigentlich fast immer albern. Und Christoph Loy verzichtet jetzt völlig auf ein großes Spiel im Spiel oder riesige Verkleidung, sondern er sagt gleichsam zu uns auch, wir akzeptieren einfach diese Prämisse. Das ist jetzt ernst gemeint. Die Herren kommen eben in anderem Gewand zurück. Und das Spiel geht eben so, wie es nun Mozart und da Ponte gewollt haben. Und das geht wirklich mit allen Nuancen des Komischen, des Tragischen und auch dieser speziellen Mischung, wo die eine Emotion in die andere umkippt, wirklich bis zur absoluten Perfektion. Ich habe in den letzten Jahren so ein paar Arbeiten von Loy gesehen, die nicht mehr diese Tiefe hatten der Frankfurter Così, aber das heute schließt nahtlos an. Da ist wirklich alles, was in diesem Stück ist, präsent. Kein Moment ist irgendwie zu albern, das ist auch so eine Gefahr. Nie ist irgendwie ein Hauch des Kitsches, also szenisch ist das wirklich meisterhaft gearbeitet von A bis Z.
Joanna Malwitz ist vergangenes Jahr von der Zeitschrift Opernwelt zur Dirigentin des Jahres gekürt worden. War sie dann auch heute Abend mit den Wiener Philharmonikern gut?
Ja, zunächst gab es einen ganz süßen Moment, als sie auf die Bühne kam, hat sie dann dem ersten Musikern dort, wie man das so macht, hatte sie begrüßt, aber mit dem Ellenbogen, war ganz charmant. Und dann ging es aber sofort los mit einem Mozart-Klang, der ja eigentlich sich nicht an irgendwelchen Vorbildern orientiert. Das kann man stilistisch schwer einordnen, finde ich, sondern es ist tatsächlich die absolute Verzahnung mit der Bühne. Man merkt einfach, wie genau dieses Team, wirklich dieses Tandem Loy und Malwitz da gearbeitet hat. Es ist manches vielleicht so ein bisschen, ja, grob und auch ein bisschen kühl an der einen oder anderen Stelle, aber es passt im Grunde auch szenisch dann zu dem jeweiligen Moment. Das ist ein sehr starker, durchgehend, wirklich sehr homogener Mozart-Klang, wobei man auch sagen muss, die Wiener Philharmoniker, sie spielen dieses Stück natürlich auch gleichsam auswendig und im Schlaf, aber die eigenen Akzente hat man da nicht so ganz. Es ist einfach ein schöner, wunderbarer, strahlender, auch musikalisch eben sehr gelungener Abend, was das Orchester betrifft. Und es gab auch ein bisschen Applaus von den Musikerinnen, überwiegend sind es ja Musiker des Orchesters, die also dann doch damit signalisiert haben, dass sie mit Frau Malwitz einverstanden sind. Ich musste da zurückdenken, der letzte Mozart da Ponte-Zyklus vor ein paar Jahren unter Pereira und Bechtolf, der ging so völlig daneben. Da haben wir Dirigenten erlebt, die also aufgelaufen lassen, da haben die Wiener Philharmoniker wirklich Dirigenten auflaufen lassen, regelrecht. Das hat man doch gespürt. Und heute merkte man schon, der Funke ist vorübergesprungen.
DPA meldet Jubel und Fußgetrampel für das gesamte Sängerinnen-Darsteller-Team. Gehen Sie da auch mit?
auch da muss man tatsächlich sagen, das kann man besser nicht besetzen. Das geht schon los mit Johannes Martin Krenze als Don Alfonso, ein fantastischer Darsteller. Das ist eben der Spielführer, der das Ganze immer wieder auch mit minimalen, wunderbaren Gesten, auch ironisch augenzwinkernd, wirklich mit einem kleinen Gesichtsausdruck, also eine ganze Welt da eröffnet. Dann phänomenal Elsa Dreisig als Fiordelici, Marianne Crebassa als Dorabella. Das sind die zwei fantastischen Stimmen heute Abend auf der weiblichen Seite. Despina von Lea de Sandra auch noch vielleicht zu nennen und der Ferrando von Bogdan Volkov. Das sind auch alles wirklich szenisch vokale Multitalente. Man kann an diesem Abend nur sagen, es ist also höchst erstaunlich in diesen Krisenzeiten. Es folgt eine Produktion hier, geht über die Bühne, die im Übrigen auch in keiner Weise jetzt irgendwie albert mit. Wir halten Abstand, da wird sich umarmt, da geht es eben auch um die kleinen, intimen Gesten und das ist auch wirklich gut so.
Jörn-Florian Fuchs über die zweite und letzte Neuinszenierung der diesjährigen Salzburger Festspiele, Mozarts Così fan tutte. Dankeschön.
Gerne.
Sämtliche Aufführungen werden übrigens zeitversetzt jeden Abend bei Arte Concert gestreamt und dort steht jetzt auch Così fan tutte online.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Thomas Jedecke.
75 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz haben Vertreter der evangelischen Kirche von Juden und von Sinti und Roma heute zum ersten Mal gemeinsam vor Ort der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Im dortigen Stammlager und im Außenlager Auschwitz-Birkenau, in dem Sinti und Roma interniert und ermordet wurden, gab es Kranzniederlegungen. Der grünen Abgeordnete im Europäischen Parlament, Romeo Franz, beklagte im Deutschlandfunk Kultur ein Wiederaufflammen der Vorurteile gegen Sinti und Roma.
Gerade in der Covid-19-Zeit, die wir jetzt haben, haben wir einen großen Anstieg an Antiziganismus zu verzeichnen, gerade auch in Osteuropa. Denn hier sind unsere Menschen wieder in eine Situation gekommen, in dem sie auch die Politiker und die Gesellschaft als Sündenböcke bezeichnet haben, als Überbringer dieses Virus. Und das erinnert tatsächlich wieder an frühere Zeiten. Man sieht, es funktioniert heute wieder und der Aufschrei dagegen ist leider noch sehr leise.
Italienische Museen und Ausgrabungsstätten haben als Folge der Corona-Pandemie einen drastischen Rückgang an Besuchern zu verzeichnen. Das berichtet die Zeitung Il Sole 24 Ore in ihrer heutigen Online-Ausgabe. Demnach haben bis Ende Juni etwa 455.000 Menschen ein Museum oder eine archäologische Ausgrabungsstätte betreten. Das sei ein Zehntel der Vorjahreszahl. Fast alle Kulturstätten des Landes mussten um den 10. März herum schließen. Seit Mitte Mai ist Einlass meist nur nach Voranmeldung und mit begrenzten Besucherzahlen möglich. Der frühere deutsche Botschafter in der Türkei, Martin Erdmann, hat der Türkei Fehler im Umgang mit der Hagia Sophia in Istanbul vorgeworfen. Die Umwandlung von einem Museum in eine Moschee hätte man international abstimmen müssen, sagte er im Deutschlandfunk. Es sei seltsam, dass Staatspräsident Erdogan und das Justizsystem diese Entscheidung so getroffen hätten.
Denn die Hagia Sophia ist Weltkulturerbe und wenn ein souveräner Staat wie die Türkei eine solche Entscheidung trifft, wäre dieses Land klug beraten gewesen und seine Führung, diese Konversion doch international abzustimmen. Unter vollem Respekt der Souveränität, keine Frage. Aber doch abzustimmen, denn Alleingänge dort, wo die internationale Gemeinschaft das Weltkulturerbe verortet, sind nicht zielführend und wir sehen es ja an den Reaktionen weltweit, zu welcher Verstimmung das international geführt.
Martin Erdmann, früherer deutscher Botschafter in der Türkei.
Unerhörte Orte lassen sich in einem ungewöhnlichen Reiseführer entdecken. Musikerinnen und Musiker zeigen uns darin Orte, an denen sie im Rahmen der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern auftreten. Aber auch wer jetzt einfach nur so in MacPom unterwegs ist, findet in diesem Buch jede Menge Anregungen. Konzipiert und geschrieben hat es der Kulturjournalist Christoph Forsthoff. Schönen guten Abend, Herr Forsthoff.
Schönen guten Abend.
Sommer für Sommer gibt's Konzerte in Renaissance-Schlössern, in alten Scheunen, in Klöstern, Festungen, Gutshäusern, sogar auf den Seebrücken der Ostseebäder. Und all diese Orte haben Sie jetzt gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern besucht. Wer hat sich denn mit Ihnen da alles auf die Reise gemacht?
Das sind insgesamt 11 verschiedene Künstler, Künstlerinnen bzw. Ensembles gewesen, von dem Geiger Daniel Hope über das Weltmusikensemble Quattro Nuevo bis hin zu dem Soloklarinettisten der Wiener Philharmoniker Matthias Schorn, aber eben auch Leute wie die Organistin Iveta Abkeilner oder der Cellist Daniel Müller-Schott.
Und was kriegt man jetzt so mit? Was finden die MusikerInnen besonders inspirierend an Mecklenburg-Vorpommern?
Ja, es auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, ist sehr schwierig.
Na, muss ja nicht. Erzählen Sie Beispiele.
Was mir aber immer wieder in den Gesprächen mit den Musikern aufgefallen ist, ist einfach, sie schwärmen alle von dieser unglaublichen Weite, die das Land bietet. Diese Weite, und zwar keineswegs nur an den Küsten, wo man natürlich das Meer, den Blick übers Meer hat und in die Weite, sondern auch die Weite, die einem eben im Landesinneren begegnet. Und das ist etwas, was die Musiker aus dem Grunde sehr faszinierend finden, weil sie sagen, diese Weite von außen, die wirkt auch nach innen und weitet das eigene Innere und damit auch wieder den eigenen Horizont. Und das ist etwas, was sie sehr begeistert hat, was natürlich auch mit ihrer großen Naturliebe zusammenhängt. Gerade jemand wie Matthias Schorn zum Beispiel ist einfach jemand, der sehr der Natur verbunden ist und der es einfach liebt, auf die Art und Weise Landschaften zu entdecken.
Darüber hinaus erzählen Sie in dem Band Geschichten über Geschichte, also Historisches über bestimmte Gebäude, sei es jetzt zum Beispiel die alte Synagoge in Hagenow. David Orlowski hat darin Klarinette gespielt oder eine Schiffspropellerfabrik in Waren. Die hat den Perkussionisten Alexei Jerassimes zu neuen Experimenten angeregt. Einer sagt im Buch, Mecklenburg-Vorpommern sei wie ein Zeitfenster, durch das man zurückblicken kann.
Es ist einfach so, dass an vielen Orten man nicht nur das Gefühl hat, dass die Zeit stehen geblieben ist, sondern dass es wirklich so ist, dass sowohl aus DDR-Zeit als auch möglicherweise sogar um die Jahrhundertwende man einfach Eindrücke, Bilder bekommt, wie es damals gewesen ist. Und dieses Zeitfenster ist insofern etwas Faszinierendes, wenn man dann mit den Menschen vor Ort spricht, die einem auch viel aus dieser Zeit beziehungsweise aus diesen verschiedenen Zeiten zu erzählen vermögen.
Sie haben also eben nicht nur die Musiker dort vor Ort getroffen, sondern auch sehr, sehr viele andere Menschen, die mitporträtiert werden. Also pro Kapitel werden wir von einem Musiker, einer Musikerin, einem Ensemble geführt. Und dazu gibt es dann immer noch eine Person, die Sie dort aufgespürt haben. Also das kann jemand sein, der besonders guten Baumkuchen herstellt oder eine ausgezeichnete Buchhandlung betreibt. Wie haben Sie all diese Menschen gefunden?
Ich habe das große Glück gehabt, dass ich natürlich sowohl von dem Gründungsintendanten Matthias von Hülsen als auch von dem aktuellen Intendanten Markus Fein, mit denen viele Gespräche geführt habe, die mir einfach auch viele von diesen Menschen vermitteln konnten, habe aber auf der anderen Seite durch die letzten 15 Jahre, wo ich Sommer für Sommer, aber auch zu anderen Jahreszeiten in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs gewesen bin, so beruflich als auch privat, habe ich auch selber viele Menschen kennengelernt. Und ja, das war dann ein großer Fundus, aus dem für dieses Buch geschöpft werden konnte.
Welche dieser Touren hat Ihnen selbst dann am meisten Spaß gemacht?
Also ein Ort, der für mich wirklich eine unglaubliche Magie hat, ist dieses Gut Lerbin auf Rügen, das mir Nils Mönkemeyer im Grunde genommen gezeigt hat. Das ist ein über 700 Jahre altes ehemaliges Rittergut, wo man wirklich das Gefühl hat, dass man dort am Ende der Welt angekommen ist. Nils Mönkemeyer hat dort so aus dem Moment heraus Verse von Rilke zitiert, wo er sagte, etwas ist in den Garten getreten und das Gitter hat nicht geknarrt und die Rosen in allen Beeten beben vor seiner Gegenwart. Und da sagte er, das ist so wunderbar, es gibt hier etwas, das ist einfach größer als wir. Und das war sehr, sehr treffend formuliert. Und das war für mich so einer dieser magischen Momente, weil ich die Gegend vorher selbst noch nicht kannte und es einfach in dem Augenblick wunderbar in Worte auch gefasst worden war von ihm, diese Faszination.
Also irgendwie immer wieder auch so eine Art Zeitreise. Ein Musiker schwärmt auch von der Patina der vielen Gebäude. Also sagt, das ist alles eben noch nicht so geleckt.
Genau, also gerade im Landesinneren fällt einem das immer wieder auf, dass man wirklich das Gefühl hat, dort ist noch nicht etwas auf den modernsten, auf den aktuellen Stand gebracht, also sowohl was Gebäude als auch was Gastronomie, aber eben auch was die normalen Wohngebäude angeht. Das mögen die Menschen vor Ort vielleicht zum Teil gar nicht so schön finden, weil sie das Gefühl haben, dass sie etwas vernachlässigt sind, aber für jemanden, der von außen kommt, hat das eben eine, ja, im Endeffekt wunderbare Wirkung. Es ist eben einfach noch nicht so dieser unheimlich schnellen Verwandlung anheimgegeben, sondern dort hat etwas Bestand, was es eben vor 50 oder 100 Jahren schon gegeben hat und wo man einfach spürt, das Ganze lebt dort fort.
Und am Rande erfährt man dann auch noch, was die Musiker vor und nach den Auftritten am liebsten machen, wo sie baden gehen und wo man gut einkehren kann und schön essen kann. Der Festspielsommer findet jetzt noch bis Mitte September statt, angepasst an die jeweiligen Corona-Bedingungen. Sind die meisten der vorgestellten Orte in Ihrem Buch in diesem Jahr zugänglich?
Die Orte sind praktisch durchweg zugänglich, weil es sind eben gerade nicht die großen Konzerthäuser, sondern es sind eben die unerhörten Orte, also kleine Spielstätten, die man mindestens von außen betrachten kann, aber eben oftmals, weil sie auch in privater Hand sind, so besuchen kann, beziehungsweise mit einem Klingeln in der Regel auch sehr freundliche Menschen dort trifft. Das habe ich selber auch bei meiner Erkundung festgestellt. Also von daher ist auch völlig unabhängig von den Konzerten beziehungsweise eben von der reduzierten Zahl der Konzerte lassen sich diese Orte alle in diesem Jahr auch besuchen.
Unerhörte Orte. Christoph Forsthoff hat den Reiseführer der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern geschrieben, erschienen im Hinsdorf Verlag, kostet 20 Euro und auch die Fotos in dem Band machen große Lust, sofort aufzubrechen. Herr Forsthoff, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Yakuza, das ist der japanische Gangsterfilm, zu entdecken in einer Dokumentation, die im Rahmen einer neuen Filmreihe zu sehen ist, die morgen beim Fernsehsender Arte startet. Gezeigt werden Yakuza- und Samurai-Filme, aber auch Nebenwerke bedeutender japanischer Regisseure, etwa von Akira Kurosawa. Online wird das Ganze noch ergänzt um viele weitere Kinoklassiker aus Japan. Anke Lewicke hat sich schon mal umgeschaut.
In der japanischen Sprache bedeutet das Wort Yakusha Schauspieler. Das Wort Yakuza heißt Gangster. Ein einziger Buchstabe unterscheidet also die beiden Begriffe.
Eine Stretch-Limousine mit Minibar gleitet durch das nächtliche Tokio. Bei dem Mann, der im geräumigen Wageninneren Platz genommen hat, handelt es sich um den 1960 geborenen Regisseur, Produzenten und Drehbuchautor Takeshi Miike, der sich mit seinen Filmen immer wieder in die japanische Unterwelt begibt.
Ein Yakuza-Leben fanden wir großartig. Wir bewunderten diese Leute, weil es in unserer Generation dieses Animalische und Kraftvolle nicht mehr gab und wir selbst ein solches Leben nicht führen konnten.
Der Gangster als Gegenmodell zu dem sogenannten Salaryman. Mit dem englischen Begriff für Gehalt bezeichnet man in Japan die kleinen Angestellten, die Lohnempfänger. Man kennt diese Figuren aus japanischen Nachkriegsklassikern. Sie tragen ihre grauen Anzüge wie Uniform in einem grauen Alltag, von dem sie sich letztlich entfremdet fühlen.
Ich erinnere mich, dass wir früher nach dem Abendessen oft mit der ganzen Familie Yakuza-Filme im Fernsehen geschaut haben. Es gefällt mir, Filme über die Yakuza zu machen. Was normalerweise vielleicht in 10 Jahren passiert, wird hier in einer Nacht erledigt. Das Schicksal wendet sich plötzlich und die Vergeltung ist gewiss.
Die Action auf der Leinwand als Flucht vor der Gleichförmigkeit des Alltags. Und Gangsterhelden, die sich nicht verbeugen oder beugen. Und die sich selbst einen strengen Ehrenkodex auferlegt haben. Schon ihr Outfit hat etwas Bestechendes. Tetsu zum Beispiel trägt einen knalligen hellblauen Anzug. Er gehört einer Yakuza-Gruppe an, die der Gewalt abgeschworen hat, die von nun an seriöse Geschäfte machen will.
Oh, Tetsu. Ich höre, dass dir was passiert ist.
Ja, Otsukas Männer haben mir aufgelauert.
Habt ihr euch geschlagen?
Sie haben mich verprügelt. Wollten wohl an mir testen, ob unsere Gruppe Gewalt wirklich ablehnt und ehrlich wird.
Es ist gut, dass du dich beherrscht hast.
Solange man sich beherrschen kann, ist das selbstverständlich.
Abrechnung in Tokio aus dem Jahr 1966 von Seiun Suzuki ist ein Klassiker des Yakuza-Genres, das für seine extravaganten Stilisierungen und seine knalligen Bildtableaus bekannt ist. Man könnte den Film auch als Ballade eines Underdogs beschreiben. Einsam zieht Tetsu durch Nachtclubs und Bars, durch Industrie- und Stadtlandschaften. Er begegnet Korruption und Geldgier und versucht in einer amoralischen Welt seinen ehernen Prinzipien treu zu bleiben. Auch der Samurai folgt einem strengen Moralkodex. Gegenüber seinem Feudalherren verhält er sich loyal. Der Film Samurai ohne Schwert von 2011 dekonstruiert und ironisiert die Figur des tapferen, aufrechten Kriegers. Kanjuro ist ein in die Jahre gekommener, kampfesmüder Samurai. Er legt sein Schwert nieder, doch darauf steht die Todesstrafe. Er bekommt eine letzte Chance, er soll den depressiven Sohn eines Fürsten zum Lachen bringen. Ein Samurai als Clown, der seinen Körper nun dazu einsetzt, anderen Vergnügen zu bereiten, der sein Gesicht zu Grimassen verzieht, der uns zum Lachen bringt, obwohl ihm selbst nicht danach zumute ist. Auch so kann man ein Genre ad absurdum führen. Der Yakuza- und der Samurai-Film sind männlich dominierte Genres. Umso schöner, dass Arte auch Filme zeigt, in denen Frauen Bandenführerinnen sind, wie etwa in Die verfluchte Schwertkämpferin mit dem Drachentattoo. Oder auch Ichi, die blinde Schwertkämpferin, die zur Verblüffung aller ihre Gegner nicht sieht, sondern erspürt.
Ich glaub's nicht.
Sie ist die erste Kriegerinnenfigur im japanischen Kino. Yuki, die Prinzessin aus Akira Kurosawas 1958 gedrehtem Film Die verborgene Festung. Auf einer abenteuerlichen Flucht wird die Adelige von einem General und zwei Gaunern begleitet. In diesem auch mit komischen Einlagen garnierten im 16. Jahrhundert spielenden Historienfilm wird die Kluft zwischen Feudalherren und der Landbevölkerung aus der Perspektive von Yuki geschildert. Es ist ihr Erkenntnisprozess, es ist ihr Mut zur Veränderung, der bis heute die Gegenwärtigkeit des Films ausmacht.
Japanisches Genre-Kino ab morgen bei Arte im Fernsehen und noch viel mehr online. Auch die frischen Feuilletons vom Montag sind bei uns digital eingetrudelt, damit Tobias Wenzel gucken kann, was Sie morgen auch auf Papier lesen können.
Das Experiment, titelt die Süddeutsche Zeitung mit Blick auf die nun trotz Corona eröffneten Salzburger Festspiele und spricht von einem Testlauf für den Kulturbetrieb. Jubiläum im Roten Kreis, der Titel im Tagesspiegel, spielt darauf an, dass im 100. Jahr des Bestehens nun unter anderem folgende Pandemie-Maßnahme ergriffen wurde. Orchester, Chöre und Solisten sind zur besonders abgeschotteten Personengruppe Rot erklärt worden, die regelmäßig auf das Virus getestet wird. Vor Augen bleibt der mit einem Selbstbewusstsein gescheiterte Macho, der am Ende machtlos vor dem Tod steht und um Aufschub bettelt, schreibt über die Jedermann-Premiere Simon Strauß in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nutzt die Stunde noch aufs Beste, rät er dem Publikum, und natürlich erinnert das in Corona-Zeiten an die verschiedenen bewegenden Warnbotschaften, die todkranke Covid-Patienten der Nachwelt hinterlassen haben. Strauß berichtet, der Regisseur Michael Sturminger habe im Programmheft hilflos als Glaubenssatz die Aufklärung beschworen. Nur was, wenn die Aufklärung versagt? Wo keine Götter sind, walten bekanntlich nur noch Gespenster, antwortet Strauß. Also auf den Tag gewendet, die Berliner Verschwörungsanhänger. Die aber, so Hanna Bethke ebenfalls in der FAZ, bestreiten, Verschwörungstheoretiker zu sein, trotz ihrer Überzeugung, die Infektionszahlen seien gefälscht und Bill Gates steuere die deutschen Medien. Bethke hat sich unter die Menschen gemischt, die in Berlin gegen die Corona-Politik demonstriert haben und das in der Regel ohne den Sicherheitsabstand einzuhalten und ohne Maske. Masken weg, wir sind das Volk, habe die Masse gerufen. Bethke beschreibt eine Szene so. Querdenken heißt für mich Liebe, Freiheit, Wahrheit, ruft einer der Initiatoren durchs Mikrofon. Es gehe um unsere Herzensenergie. Alle sollten die Welt mit dem Herzen anschauen, wie es schon in dem Buch Der kleine Prinz steht. So könnten wir erkennen, dass es keine Pandemie gäbe. Da möchte man den kleinen Prinzen und seinen Erfinder Antoine de Saint-Exupéry gegen diese vergewaltigende Vereinnahmung in Schutz nehmen. fantasievolles Querdenken und idiotisches Vereinfachen der Welt sind dann doch zwei sehr verschiedene Dinge. Einen kritischen Text verfassen und jemanden bedrohen, das sind auch zwei sehr verschiedene Dinge. Allerdings können die auch kausal zusammenhängen. Peter Weißenburger behauptet jedenfalls in der Tageszeitung, es gebe einen Zusammenhang zwischen Rainer Meyers Blog für die Welt und dem Psychoterror gegen Journalisten in sozialen Medien. Meyer, Pseudonym Don Alfonso, heize offenbar bewusst den Mob an, wenn er zum Beispiel feministische oder antifaschistische Akteure kritisiere. So sei es auch der österreichischen Journalistin Natascha Strobel ergangen, nachdem Rainer Meyer am Mittwoch auf Welt.de einen Text veröffentlicht hatte. Meyer versuche, so sieht es Strobel selbst, ihr den Expertenstatus zum Thema neue Rechte abzusprechen und etwas zu skandalisieren, was bekannt sei, dass sie eine linke Einstellung habe. Als Reaktion auf Meyers Artikel erlebe sie nun einen Psychoterror von Accounts aus dem rechten Spektrum. In Peter Weißenburgers Worten in der Taz: Sie erhält neben persönlichen Gewaltandrohungen auch Drohungen gegen ihre Familie. Auf die Frage der Taz, ob der Springer Verlag, dem die Zeitung Die Welt gehört, sich verantwortlich dafür fühle, was Natascha Strobel gerade widerfährt, habe der Verlag keine Antwort gegeben. Und was liest man in der Welt vom Montag? Einen Artikel mit der Überschrift: Facebook und Twitter müssen härter gegen Hass und Hetze vorgehen.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.